Hallo und vorab noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge von Auf den Punkt, die US-Wahl, wurde am vergangenen Freitag schon im gleichnamigen Kanal veröffentlicht. Wenn Sie die nächsten Episoden also immer möglichst aktuell hören wollen, abonnieren Sie gerne auch diesen Kanal. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ansonsten erscheint jede Folge aber auch weiterhin sonntags hier im regulären Kanal von Auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören.
Wenn die Weltmacht USA wählt, dann wird auch über Außenpolitik entschieden. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir in dieser Woche gleich drei wichtige Schauplätze auf der Welt besuchen müssen, um zu verstehen, wie sich Außenpolitik und amerikanischer Wahlkampf miteinander verschränkt haben.
Diese drei Schauplätze sind der Nahe Osten, die Ukraine und der Indo-Pazifik. Und was da in dieser Woche passiert ist, das soll heute unser Thema sein.
Damit herzlich willkommen zu Auf den Punkt, die US-Wahl. Mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der Süddeutschen Zeitung.
Und mein Name ist Nadja Schlüter und ich bin Audioredakteurin der SZ. Als erstes wollen wir in den Nahen Osten schauen. Im Zusammenhang mit dieser Region ist nämlich gerade etwas Ungewöhnliches passiert. Und zwar hat Joe Biden, der US-Präsident, sehr deutlich Israels Regierung kritisiert. Der Grund dafür war ein israelischer Luftangriff im Gazastreifen in der Nacht vom 1. auf den 2. April, bei dem 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen ums Leben gekommen sind. Und Joe Biden hat direkt am Tag danach ein Statement veröffentlicht, das eben ungewöhnlich deutlich war. Da kamen die Worte outraged und heartbroken darin vor. Und in einem Interview im amerikanischen Fernsehen hat Biden dann den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sogar offen kritisiert.
I think what he's doing is a mistake. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones.
Netanyahu begehe einen Fehler, sagt Biden, es sei skandalös, dass die drei Fahrzeuge der NGO getroffen worden seien. Und dann stellt Biden eben auch noch konkrete Forderungen.
What I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now.
Waffenruhe und die Menschen in Gaza sollen Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln und Medikamenten bekommen. Und jetzt ist eben die Frage, Stefan, was ist denn genau passiert seit diesem Angriff in Gaza? Welche Konsequenzen gab es wirklich?
Wie immer gibt es in Kriegen Wendepunkte und möglicherweise haben wir jetzt im Gaza-Krieg einen erreicht mit dem Angriff auf diese drei Fahrzeuge. Denn das Ausmaß des Krieges war längst unproportional, die öffentliche Meinung verheerend. Und Israel ist isoliert auf der Welt. Joe Biden kann es sich aus innen, aber auch aus außenpolitischen Motiven nicht mehr länger erlauben, Israel carte blanche zu geben für diesen Krieg. Und nun versucht er, Distanz einzulegen. Es ist gelungen, auch die innenpolitische Stimmung in Israel ist so weit, dass sich das Kriegskabinett von Netanyahu zerlegt und auch bereit ist, den Premier fallen zu lassen, Richtung Neuwahlen zu gehen. Der Moment scheint also günstig.
Und es ist ja auch tatsächlich schon ein bisschen was passiert auf israelischer Seite. Also Netanyahu hat ja auch reagiert auf diese dann doch sehr konkrete Kritik. Es werden jetzt mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelassen, es wurde ein dritter Grenzübergang geöffnet, auch ein Hafen für Hilfslieferungen geöffnet. Also es hatte schon auch damit zu tun, dass die USA jetzt mal ein vergleichsweise lautes Machtwort gesprochen haben.
Ich glaube, hinter dem Machtwort verbarg sich mehr, nämlich die konkrete Drohung, keine Waffen mehr zu liefern. Und nachdem auch in den USA die öffentliche Stimmung gegen Israel kippt, und zwar nicht nur auf Seiten von jungen linken Demokratenanhänger, sondern auch bei den Konservativen, wird Israel und wird Netanyahu verstanden haben, dass die Sicherheit seines Landes natürlich von diesem kontinuierlichen Waffenfluss aus den USA abhängt und dass die Drohung, dass dieser Fluss versiegen könnte, hat ihn wohl dazu gebracht, nun einzulenken. Die Frage ist natürlich, wie lange wird das halten?
Und es ist ja nicht nur mehr Kritik in der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber Biden zu spüren, sondern ja auch in seiner eigenen Partei. Wenn du jetzt sagst, da steht die Drohung im Raum, dass keine Waffen mehr geliefert werden nach Israel, da hat der Kongress ja auch was mitzureden. Und wenn da die Demokraten sagen, Joe Biden, wir unterstützen das nicht weiter und wir stimmen einfach auch nicht mehr dafür, dass wir weiterhin Israel unterstützen, dann ist das ja auch eine ziemlich klare Ansage. Und das ist ja auch jetzt nichts, was weit weg wäre, oder? Das kann ja durchaus passieren.
Nein, das ist ja das Spannende, dass dieser Konflikt in Nahost eigentlich komplett in die amerikanische Innenpolitik hineinspielt. Das heißt, er ist ein Spiegel auch der amerikanischen innenpolitischen Stimmung. Und das Spannende ist, dass auch im amerikanischen Wahlpanoptikum sich diese Stimmung gegen Israel ausdrückt in einer zunehmenden Unterstützung prinzipiell für Minderheitenbewegungen in der ganzen Welt. Das heißt, wir sehen auf einmal, dass es eine neue linke Bewegung gibt in den USA, die zum Beispiel sagt, auch Konflikte, amerikanischer Einfluss in Afrika oder in Südostasien. Es ist nicht gerecht, was hier passiert. Hochspannende Entwicklung und Biden nimmt nun darauf Rücksicht. Also die alte Supermachtrolle Amerikas, wir tun eh, was wir wollen, die ist so ein bisschen reduziert und da bewegt sich was und es wird sich in der Wahl ausdrücken.
Es hat sich ja jetzt auch gerade eine sehr prominente linke Demokratin an einem sehr prominenten Platz zu genau diesem Thema geäußert, nämlich Alexandria Ocasio-Cortez bei Stephen Colbert in seiner Late-Night-Show. Da hat sie nochmal zusammengefasst, wieso sie glaubt, dass der Gaza-Krieg für die Menschen in den USA eben eine Rolle spielt.
It's not just about Israel, it's not just about Gaza. This is about us. Because this is US taxpayer assistance and what is being financed with our resources. And if anything, if any conflict is going to have U.S. resources, then it does become a matter of our values. And if we are to protect democracy worldwide, we have to show what democracy is good for. And to me, showing the value of democracy is a commitment to human rights, to the sanctity of civil rights, the rules of war, and to ensure that people, at the end of the day, that the humanity of innocent populations is preserved and protected at all costs.
Also sie hebt genau darauf ab, was du eigentlich gerade eben gesagt hast. Wenn Amerika mit amerikanischem Geld in Konflikte weltweit eingreift, dann muss sichergestellt sein, dass da auch die amerikanischen Werte, die sie eben benennt als Schutz der Demokratie, Schutz der Menschenrechte und der Zivilbevölkerung, dass die da auch eingehalten bzw. durchgesetzt werden.
Ja, eine hochspannende Äußerung, weil das Element Werte ist in der klassisch kalten Realpolitik der amerikanischen Außenpolitik eigentlich nicht wirklich ein Faktor. Nun trägt sie dieses innenpolitische Element Werte in die Außenpolitik, kriegt dafür große Unterstützung. Und da trifft sich auch die ganz Linke mit der ganz Rechten von Trump, die ja ihren Isolationismus eigentlich auch fast schon mit Werten begründet, dass sie nämlich sagt, uns gehen unsere amerikanischen Interesse, die Werte unserer Innenpolitik, unserer amerikanischen Mitbürger vor in Fragen des Grenzregimes, der Migration oder eben auch der Einflussnahme in Nahost und natürlich der Ukraine.
Stichwort Ukraine, das ist das zweite große außenpolitische Thema in dieser Woche, denn es geht in den USA mal wieder um die Ukraine-Hilfen. Wir erinnern uns mal kurz an Joe Bidens State of the Union Address im März.
Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership.
Biden hat da gesagt, die Ukraine könne Putin stoppen, wenn die USA sie unterstützen und die nötigen Waffen liefern. Aber die Unterstützung werde von denen blockiert, die sich abwenden wollen von der Führungsrolle der USA in der Welt. Und er meint natürlich die republikanischen Hardliner im Kongress. Vor allem sind das Trump-Anhänger. Die blockieren eben die Ukraine-Hilfen. Da geht es um 60 Milliarden Dollar seit sehr langer Zeit, weil Trump das so will.
Diese 60 Milliarden sind nicht ausschließlich für die Ukraine gedacht. Ein Teil davon wird auch für Israel aufgewendet werden. Aber es geht um Waffenlieferungen. Und es gab nun den zweiten Versuch, nach der Osterpause dieses Gesetzespaket um die Freigabe des Geldes in den Kongress einzubringen. Die Frage war, in exakt welcher Schüttelung das Gesetz geboten wird. Es gab verschiedene Modelle. Aber die große, große Hürde ist natürlich die republikanische Fraktion, die sich von ihrem Sprecher Mike Johnson in dieser Frage distanziert hat und sich nun die für ihn Überlebensfrage stellt: Traut er sich, dieses Gesetzespaket einzubringen?
Ich fand auch bei der State of the Union, von der wir ja gerade was gehört haben, das nämlich auch so interessant, wenn man mal nicht auf Joe Biden geschaut hat, sondern auf Mike Johnson, der rechts hinter ihm saß. Und als bei diesem Zitat hat Johnson auch so genickt und so, und dachte so, er ist so dafür, dass die Ukraine-Hilfen durchkommen. Aber er schafft es halt einfach nicht, weil wenn er es versucht, könnte es halt sein, dass die Republikaner oder die republikanischen Hardliner ihn stürzen. Das haben die auch tatsächlich so angekündigt, muss man sagen.
For Mike Johnson to actually think that his Republican conference supports sending $60 billion to Ukraine, he is a damn fool, Steve.
Hold on.
Das war Marjorie Taylor Greene, die wirklich prominenteste Rechtsaußenrepublikanerin aus Georgia, die in einem Podcast mit dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon ihre klare Abneigung für die Freigabe des Geldes zum Ausdruck brachte. Da ist in dieser Woche ehrlich gesagt ein bisschen viel Wassertreterei geschehen, aber gleichzeitig wird auch von außen Einfluss genommen. Das Interessante war, dass der britische Außenminister Cameron, der frühere Premierminister, nun eine Reise in die USA unternommen hat und die hat ihn als erstes nach Florida geführt, zu Donald Trump. Eine sehr, sehr umstrittene Geste, eine fast schon eine Unterwerfungsgeste, sehr kritisiert von europäischen Nachbarn der Briten, weil prinzipiell immer gestritten wird über die Frage, muss man sich Trump unterwerfen, um seine Gunst zu erhaschen, seine Aufmerksamkeit, oder ist die klare Abgrenzung nicht der bessere Weg?
Und Cameron hat sich auch in einer Pressekonferenz, die er dann mit Antony Blinken gegeben hat, rechtfertigen müssen für dieses Treffen mit Trump. Also er wurde explizit darauf angesprochen.
On the issue of my meeting with President Trump, this was entirely in line with precedent of government ministers meeting with opposition politicians in the run-up to elections. I remember when I was Prime Minister meeting Mitt Romney when he was a candidate. I remember Gordon Brown meeting Barack Obama.
Er sagt eben, das sei ein vollkommen normales Vorgehen, dass sich Minister, britische Minister in dem Fall eben vor US-Wahlen auch mit den Kandidaten der Opposition treffen. Man weiß auch nicht, über was er mit Trump gesprochen hat. Man kann davon ausgehen, dass es da eben auch um die Ukraine-Hilfen ging, weil Cameron ja auch mit der Mission, für die Ukraine-Hilfen zu werben, in die USA gereist ist.
Die Grundfrage ist schon, wie weit darf man sich jetzt Trump nähern? Hilft ihm das oder schadet ihm das einem selbst, wenn man sich nun in die Abhängigkeit begibt? Und diese Cameron-Reise, auch die Frage der Freigabe der Gelder für die Ukraine, all dies zeigt, wie sich die Welt bereits jetzt auf diesen Wahltag und auch auf eine mögliche Trump-Präsidentschaft einstellt. Denn die Vorbereitung der Ukraine-Schritte für die nächste Phase, die Nahostfragen, auch worüber wir gleich reden, Asien, Pazifik, all dies geschieht jetzt auch in Furcht vor einer Trump-Präsidentschaft, die mal wieder unberechenbar sein wird. Es wird versucht, möglichst viele Vereinbarungen im Vorhinein zu treffen und Sicherheiten einzuziehen, die für den Fall dieses Wahlsieges dann zumindest für einen gewissen Zeitraum einen Freiraum, Atempause gewähren werden. So ist zumindest die Hoffnung. Wir erinnern uns, vor der ersten Trump-Präsidentschaft gab es auch Unterwerfungsreisen. Der damalige japanische Premierminister Abe war nach New York gereist, um sich mit Trump zu zeigen, wurde dafür heftig kritisiert. Also Cameron, es geht jetzt um die Prävention.
Und ich merke mir auf jeden Fall für die nächsten Monate den Begriff Unterwerfungsreisen und werde dann immer ihn wieder fallen lassen, wenn mal wieder eine passiert sein sollte.
Wenn wir schon von Unterwerfungsreisen reden, Kanzler Scholz fährt nach China und nicht wenige in den USA sagen, Mensch, was macht er da? Das ist ja auch so eine Art von Demutsgeste gegenüber Xi Jinping. Aber nein, es ist Teil eines anderen Spiels, eines ganz großen Rades, das auch momentan gedreht wird, wo natürlich die USA auch eine zentrale Rolle einnehmen und ebenfalls auch der amerikanische Wahlkampf. Es geht um die pazifischen Allianzen. Es geht darum, dass nun auch zum Ende dieser Woche eine Art neues Bündnis gegründet wurde, ohne dass es eine Institution dafür gibt, nämlich eine Dreierallianz zwischen den USA, Japans und der Philippinen. Die Amerikaner haben außerdem mit Japan ein bilaterales Militärabkommen getroffen, das die bisherigen Militärbeziehungen noch mal deutlich vertieft. Das Ganze ergänzt andere Bündnisse, die auch Australien beinhalten. Und alles zusammen hat natürlich ein Ziel, nämlich China.
Der japanische Premierminister Fumio Kishida war diese Woche in Washington. Und in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Joe Biden hat Biden dann auch über diese neue Militärallianz zwischen USA, Japan und den Philippinen gesprochen.
And our alliance we have with Japan is a purely defensive in nature. It's a defensive alliance. And the things we discuss today improve our cooperation and are purely about defense and readiness. It's not aimed at any one nation or a threat to the region. And it doesn't have anything to do with conflict. And so this is about restoring stability in the region. And I think we have a chance of doing that.
Das Interessante ist, dass Biden hier China gar nicht beim Namen nennt. Er sagt, das ist eine Verteidigungsallianz. Wir wollen diese Region sicherer machen und die richtet sich nicht gegen eine spezielle Nation oder auch gar nicht gegen eine spezielle Bedrohungslage in dieser Region. Aber alle wissen ja, es geht um China.
Der Indopazifik spielt seit vielen, vielen Jahren eine zentrale Rolle in der großen Rivalität zwischen den USA und China. Also wenn wir irgendwo mal dachten, es rumst und es kommt zu einem Krieg, dann doch hier. Taiwan wäre ein Auslösepunkt, das andere eben all die Anrainerstaaten um das südchinesische Meer, in dem China Gebietsansprüche stellt, die rechtlich nicht begründet sind, aber sie werden dennoch gestellt. Nun also die klare Ansage der USA, wir stehen an der Seite auch der Philippinen, um das zu verhindern, um China zu signalisieren, bis hierhin und nicht weiter. Auch das wieder unter anderem eine Präventionsgeschichte in Vorbereitung auf die Zeit von Donald Trump möglicherweise. Wir wissen nicht, welche China-Politik erfahren wird. Und die Erfahrung aus der ersten Amtszeit lehrt sowohl Peking wie auch alle, die das halbwegs vernünftig aus der Washingtoner Perspektive beobachten, dass diese Präsidentschaft gefährlich sein könnte für den Frieden im Pazifik.
Zum Abschluss unserer Sendung hören wir hier ja auch regelmäßig einen der Korrespondenten der SZ in den USA, der uns eine Sprachnachricht schickt zu etwas, was er erlebt hat oder eine Einordnung zu einem größeren politischen Thema in den USA. Heute kommt diese Sprachnachricht von Peter Burkhardt.
Tja, der Speaker, der berühmte, der Sprecher im Repräsentantenhaus, das ist so eine Geschichte für sich. Ich war da auch dabei im Januar vergangenen Jahres, als der Kevin McCarthy damals 15 Wahlgänge gebraucht hat, um gewählt zu werden, weil da einige Leute aus seiner eigenen Partei, den Republikaner, ausgeschert sind. Und die haben ihn dann einfach sehr lange zappeln lassen, bis er dann auch von Donald Trumps Gnaden, der ja gar nicht im Kongress sitzt, aber dann doch die Fäden zieht, irgendwann gewählt wurde. Und dann wurde er dann im Oktober gestürzt, weil er gemeinsam mit den Demokraten da den Haushalt durchbringen wollte. Und das mochten also einige Hardliner nicht. Und dann haben sie ihn da einfach abwählen lassen. Das geht, also da kann auch einer das einfach beantragen. Und das passierte dann. Jetzt muss der oder darf er am Freitag zu dem Boss Trump nach Mar-a-Lago, nach Florida, um sich zu besprechen. Und ja, jetzt geht es um die Frage auch, ob dieses Hilfspaket für die Ukraine, 60 Milliarden Dollar, da durch den Kongress gebracht werden. Das will der Johnson, er möchte das jetzt zur Abstimmung bringen, aber das wollen diese Rebellen, die sehr, sehr Trump-nah sind, nicht, unter anderem Marjorie Taylor Greene und Matt Gaetz. Es kann also sein, dass wir bald wieder auf der Tribüne sitzen und schauen, wie auf dem Capitol Hill der nächste Speaker gestürzt und dann wieder gewählt wird.
Die Wahl in den USA wird vielleicht für die Weltpolitik so entscheidend sein wie kaum eine davor. Das lernen wir aus den drei Episoden, die wir heute besprochen haben. Erstaunlicherweise spielt auch die Außenpolitik in den USA eine Rolle. Und die Reaktion der Wählerinnen und Wähler lässt uns spüren, dass vielleicht das Bewusstsein auch wächst, dass es für Amerikas Platz in der Welt auch am 5. November um vieles geht.
Auch darüber wird also abgestimmt werden im November. Wir hören uns bis dahin aber noch einige Male, das nächste Mal schon nächste Woche.
Produziert hat diese Folge Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao.